Wir alle wissen, die Arbeitszeit von ArbeitnehmerInnen darf 8 Stunden täglich nicht überschreiten. Sie kann gegebenenfalls auf bis zu 10 Stunden verlängert werden. Das Arbeitszeitgesetz soll für den Schutz der Beschäftigten sorgen. Ja, soweit die Theorie. In der Praxis sieht das häufig ganz anders aus. Viele Beschäftigte leisten unbezahlte Überstunden oder sind in ihrer Freizeit für ihre Arbeitgeber erreichbar. Die einen sagen Stopp und nicht weiter, so geht das nicht. Nach 8 Stunden muss Feierabend sein. So die Gewerkschaften. In unserer heutigen digitalen Welt liefe eine minutiöse Arbeitszeiterfassung an der Realität vorbei, sagen andere, darunter viele Arbeitgeber. Meinungsverschiedenheiten herrschen auch innerhalb der Bundesregierung, die an einem neuen Gesetz arbeitet. Was wäre ein zeitgemäßes Modell, das beiden Seiten, Arbeitgebern wie Arbeitnehmern, entgegenkommt? Wie sähe ein attraktives Modell aus, das für Fachkräfte wie Ingenieurinnen und Ingenieure verlockend sein könnte? Darüber möchte ich mit Dr. Ufuk Altun sprechen. Er ist Experte für Arbeitszeitregelungen beim Arbeitgebernahen Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, kurz IFA. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Ihr hört den Karriere-Podcast Prototyp von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Herzlich willkommen an euch und herzlich willkommen vor allen Dingen an Ufuk Altun. Ich grüße dich, Ufuk.
Hallo, ich grüße dich auch.
Ja, Ufuk, erstmal eine leicht provokante Frage. Sind wir denn ein Volk von Hängematten-Fans, wie uns Politiker mehr oder weniger deutlich weismachen wollen? Oder andersrum gefragt, sind die Beschäftigten schuld, dass es wirtschaftlich nicht so läuft momentan, wie wir es uns wünschen würden?
Also diese Aussage können wir wissenschaftlich nicht unterstützen und auch belegen, weil das Ganze halt zu pauschal ist. Wenn man sich über flexible Arbeitszeitgestaltung unterhält, unterhält man sich auch über unterschiedliche Anforderungen, die dann halt auch für eine betriebsspezifische Lösung dann auch erforderlich sind. Das heißt, in Bundesrepublik Deutschland haben wir das Arbeitszeitgesetz. Wir haben tarifgebundene Unternehmen, die dann auch halt den Rahmen durch Tarifverträge gestalten. Und wir haben auch eine betriebliche Ebene. Das heißt, die Betriebsvereinbarungen geben auch den Rahmen für die betriebliche Lösungen vor. Das heißt, die Sozialpartner, aber auch die Betriebsparteien, wie Betriebsräte und Geschäftsleitung, setzen sich zusammen und definieren den Rahmen und in Anlehnung an diese Vorgaben müssen dann das Ganze auf betrieblicher Ebene gestaltet, diskutiert und auch gelöst werden. Und wenn wir die Diskussion von oben nach oben, unten ausrollen möchten, dann ist die Basis für eine flexible Arbeitszeitgestaltung, wie du auch vorhin gesagt hast, das Arbeitszeitgesetz, das auch den Rahmen für die individuellen und kollektiven Vereinbarungen vorgibt. Wir haben in Deutschland das Arbeitszeitgesetz, das dann auch eine tägliche Arbeitszeit von bis zu 10 Stunden, solange die durchschnittliche Arbeitszeit pro Tag innerhalb eines Zeitraums von 24 Kalenderwochen oder 6 Monaten 8 Stunden nicht übersteigt. Das heißt, innerhalb dieses Zeitraums dürfen 8 Stunden im Wochendurchschnitt 48 Stunden nicht überschritten werden. Dazu kommt die Ruhezeitregelung. Das heißt, auch hier schreibt das Arbeitszeitgesetz eine 11-stündige Ruhezeit zwischen 2 Arbeitstagen vor. Und wenn wir diese Diskussion im Rahmen der europäischen Arbeitszeitrichtlinie fortsetzen möchten, dann lautet auch meine Antwort ein klares Nein. Auch hier gibt die europäische Arbeitszeitrichtlinie den Rahmen vor. Das heißt, gemäß den Vorschriften der EU-Arbeitszeitrichtlinie beträgt die maximale wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden. Das bedeutet, dass die durchschnittliche Arbeitszeit für einen 7-Tages-Zeitraum diese Grenze nicht überschreiten darf. Und in Anlehnung an die an das Gesetz und an die Arbeitszeitrichtlinie müssen natürlich die Betriebe das Ganze oder auch die Sozialpartner mit den Tarifverträgen das Ganze branchenspezifisch, betriebsspezifisch dann auch organisieren, klären und dann auch umsetzen.
Diese 10-Stunden-Regelung, maximal 10 Stunden, Soll das dabei bleiben oder wenn ihr an flexible Arbeitszeiten denkt, woran denkt ihr dann am IFA?
Also erstens, es ist halt bei uns so, wir fragen uns, bedürfen zeitgemäße Arbeitsstrukturen jenseits althergebrachter Industriearbeit neue Zeitregelungen? Und wenn man halt diese Frage mit Ja beantwortet, dann diskutieren wir natürlich über die Ansätze, über die Herausforderungen. Wir stellen fest, das bestätigen auch die Studien, die traditionellen Arbeitszeitmodelle stoßen an ihre Grenzen. Das heißt, starre Modelle sind weder von Beschäftigten noch von Betrieben gewünscht. Und hier muss natürlich auch dann das Ganze anders organisiert und auch geregelt werden. Das heißt, der normale Arbeitstag mit einem 8-Stunden-Tag und einer 5-Tage-Woche verliert an Bedeutung. Und hier müssen die Beschäftigten, aber auch die Unternehmen für neue Ansätze, neue Modelle öffnen.
Ufo, darf ich mal eben stören?
Ja, gerne.
Weil du gesagt hast, gewünscht von den Arbeitnehmern auch.
Ja.
Es gibt laut einer Umfrage des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts, also eines arbeitnehmerfreundlichen Instituts, eine Analyse, nach der 3/4 der Beschäftigten davon ausgehen, dass ihnen längere Arbeitstage schaden würden. Sie befürchten vor allem Nachteile für ihre Erholung, Gesundheit, für die Vereinbarkeit von Job und Familie. Nehmt ihr diese Bedenken ernst? Hört ihr euch das an? Wie reagiert ihr darauf?
Selbstverständlich nehmen wir das Ganze ernst und auch das empfehlen wir auch Betrieben, Sozialpartnern und auch betrieblichen Parteien, das Thema ernst zu nehmen und auch hier offen und transparent mit den Beschäftigten Gespräche zu führen. Und ich denke mal, das ist genau ein wichtiger Punkt, der dann auch dafür sorgen sollte, dass die Betriebe das Thema und auch die Befürchtungen der Beschäftigten ernst nehmen sollten. Weil wenn das wirklich so tatsächlich der Fall ist, dass die Beschäftigten halt das befürchten, dann sollte man sich erstmal darauf konzentrieren, wird es tatsächlich der Fall sein? Wird es wirklich auch die ganzen Diskussionen dazu führen, dass die Beschäftigten auf jeden Fall länger arbeiten werden? Ad hoc oder geht es wirklich um eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes, im Rahmen von Tarifverträgen, wo dann die Beschäftigten gemeinsam mit den Führungskräften auf betrieblicher Ebene über unterschiedliche Zeitkorridore sich unterhalten. Aber wie gesagt, unter Vorgabe des Arbeitszeitgesetzes, dass nach einer bestimmten Zeit wieder durchschnittlich der 8-Stunden-Tag gewährleistet ist.
Also du meinst oder ihr meint, dass man mehr von der betrieblichen Basis aus denken würde, planen würde und das Ganze verhandeln sollte. Also,
genau.
Also mehr runterbrechen auf die Betriebsebene.
Mehr runterbrechen, weil wir sind der Meinung, dass die Arbeitszeiten so flexibel und bedarfsgerecht gestaltet werden sollten, dass einerseits die Unternehmen im globalen Wettbewerb die notwendige Beweglichkeit haben und damit auch langfristig in der Lage sind, Arbeitsplätze zu sichern. Auf der anderen Seite natürlich müssen die Betriebe auch die Wünsche und Belange der Beschäftigten ernst nehmen, weil sie haben ja unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Belange, je nach Lebensphase, je nach Lebenssituation. Und die müssen natürlich auch in die Planung, in die betriebliche Planung integriert werden. Nur so können die beiden Seiten, also sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer, das Problem offen, sachlich und fachlich angehen und auch gemeinsam eine Lösung finden. Und hier empfehlen wir den Ansatz der doppelten Flexibilität. Das heißt, unter doppelte Flexibilität verstehen wir eine individuelle und flexible Arbeitszeitgestaltung, die sowohl für Unternehmen als auch für Beschäftigte vorteilhaft ist.
Aber nimm mal ein paar Zahlen. Es muss ja weiterhin noch Grenzen geben. Man kann ja nicht von den Leuten verlangen, dass sie 24 Stunden am Tag arbeiten.
Das verlangt ja auch keiner und das verbietet ja auch das Arbeitszeitgesetz.
Ja, eben. Aber was ändert sich dann? Ich meine, wir haben gesagt, 10 Stunden ist die Höchstarbeitszeit.
Genau.
Wenn jetzt ein Projekt länger dauert und der Arbeitgeber wünscht, dass diejenige Ingenieurin, Ingenieur dann weiter am Ball bleiben soll.
Genau.
Wo ist dann die Grenze, die zeitliche?
Die Grenze liegt erstmal die Grenze werden ja durch 2 Vorgaben, Parameter definiert. Einerseits die tägliche Höchstarbeitszeit, ja, die ist ja dann halt immer noch für alle verbindlich. Und die zweite Vorgabe ist die Ruhezeitregelung. Das heißt, wenn ich dann am Tag unter Umständen 10 Stunden gearbeitet habe und irgendwann mal Feierabend gemacht habe, dann gilt die Ruhezeitregelung. Das heißt, dann fängt die Ruhezeitregelung mit 11 Stunden an. Das heißt, dann muss ich mich auch darauf konzentrieren und auch ich muss das auch einhalten als Beschäftigter, auch als Betrieb, dass diese Ruhezeitregelung nicht unterbrochen werden darf. Wenn wir diese Vorgaben dann auch als Basis nehmen, dann können die Betriebe und auch Beschäftigten diese Spielräume je nach Bedarf dann auch variabel und flexibel dann auch gestalten. Ne? Das heißt aber lange nicht, dass sie dann halt die Freiheit haben, die Beschäftigten 15, 20 Stunden zu beschäftigen und umgekehrt, dass die Beschäftigten halt denken, so jetzt muss ich 14, 15, 16 Stunden am Tag arbeiten. Das verbietet ja das Arbeitszeitgesetz und das soll ja eigentlich auch so bleiben.
Ja, aber vielleicht komme ich jetzt nicht richtig mit, aber was verändert sich? Was wünscht ihr euch dann? Was soll sich verändern?
Also was gewünscht ist, dass man dann sagt, okay, wenn die Europäische Union durch diese Arbeitszeitrichtlinie empfiehlt, statt täglicher Arbeitszeit die wöchentliche Arbeitszeit als Basis zu nehmen, und in der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie ist das ja konkret mit 48 Stunden beschrieben, wo festgelegt, dann heißt das ja auch, wenn das eine Empfehlung ist, dass man dann sagt, okay, wir konzentrieren uns auf die wöchentliche Arbeitszeit, sodass die Beschäftigten gemeinsam mit den Betrieben oder auch mit Führungskräften oder Kunden dann über die tägliche Arbeitszeit und auch über die Verteilung der Arbeitszeit innerhalb der Woche dann auch halt je nach Branche, je nach Gegebenheiten dann auch unterschiedlich dann Modelle entwickeln können. Zum Beispiel, wenn Projektarbeit anliegt und es gibt auch einen festen, sage ich mal, Termin, an dem dann auch dieses Projekt dann abgeschlossen werden soll, dann können die Beschäftigten 10 Stunden arbeiten, 4 Tage mal hintereinander. Und wenn das Projekt abgegeben wurde, dann kann man sagen, okay, jetzt hat er mehr gearbeitet als 40 oder 48 Stunden. Jetzt kommt halt so diese Freiphase, wodurch dann halt die Beschäftigten die Möglichkeit haben, die geleisteten Mehrarbeiten auszugleichen. Das heißt, es wird dann nicht mehr auf Tag konzentriert, sondern auf die Woche. Also das ist genauso auch, das wird ja auch in vielen Branchen durch Tarifverträge ja geregelt. Das heißt, wenn die Gewerkschaften mit Arbeitgeberverbänden sich über die Dauer der Arbeitszeit unterhalten und auch da Tarifverträge diskutieren, dann wird nicht über die tägliche Arbeitszeit gesprochen. Also mir ist es in Deutschland seit den 50er Jahren nicht bekannt, dass irgendein Tarifvertrag sich auf die tägliche Arbeitszeit konzentriert, sondern es geht immer um die wöchentliche Arbeitszeit. Wenn man halt so diese Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften sich anschaut, da ging es entweder um 35-Stunden-Woche und 37-Stunden-Woche, um 38-Stunden-Woche, aber nie um tägliche Arbeitszeit von 6, 8, 10 Stunden.
Jetzt habe ich es verstanden.
Okay, das war ja auch mein Ziel.
Jetzt habe ich hier Zahlen. Laut Statistischem Bundesamt arbeitete knapp ein Viertel der Führungsverantwortlichen 2024 mehr als 48 Stunden in der Woche. Aus einer Studie des VDI-Verlages geht hervor, dass für 59% der Ingenieurinnen und Ingenieure Überstunden Alltag sind. Das klingt ja nicht so besonders klasse. Gäbe es dann die Möglichkeit, durch diese flexiblere Art und Weise diese Überstunden zu enttarnen und offener und ehrlicher zu arbeiten dann auch?
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist genau der Punkt, der in der Arbeitszeitdebatte oft untergeht. Und Fakt ist, wenn wirklich bereits knapp ein Viertel der Vollzeitbeschäftigten in Führungspositionen mehr als 48 Stunden pro Woche arbeitet, stellt sich hier die Frage, ob dort überhaupt noch weitere Produktivitätsreserven über längere Arbeitszeiten mobilisiert werden können, ob das auch zu empfehlen ist. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, hier sollte die Frage sich weniger darauf konzentrieren, sollen sie noch mehr arbeiten, sondern eher, wie lässt sich die Arbeit sowie die Arbeitszeit bedarfs- und gesundheitsgerecht organisieren? Und aus arbeitsorganisatorischer Sicht ist sinnvoller, die Leistungsfähigkeit der Führungskräfte, also hier geht es wirklich nicht nur um die Führungskräfte, sondern um die Beschäftigten, durch bessere Organisation und neue Technologien zu steigern. Und das ist wirklich auch eine große Herausforderung. Und das kann man wirklich auch nur dann erfolgreich angehen und auch lösen, wenn die beiden Parteien sich da öffnen und auch gemeinsam darüber offen unterhalten und auch diskutieren.
Es ist ja auch nachgewiesen, dass es nicht heißt, wenn man jetzt 11 statt 9 Stunden arbeitet, produktiver ist. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Da würdet ihr wahrscheinlich zustimmen.
Das ist der Fall. Ich hatte hier mal, wir haben auch uns mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt, spezifisch im Kontext der mobilen Arbeit. Und tatsächlich ist es so, da gebe ich dir auch recht, die arbeitswissenschaftlichen Studien zeigen, dass mehr Arbeitszeit nicht automatisch zu höherer Produktivität führt. Eine höhere Produktivität entsteht meist nicht durch möglichst lange Arbeitszeiten, sondern durch ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeitszeit, Erholung, Pausen und Flexibilität. Das heißt, die Beschäftigten haben auch das Recht, abzuschalten und irgendwann mal nicht mehr für betriebsbedingte Angelegenheiten erreichbar zu sein. Das heißt, die müssen auch lernen, einfach sagen, jetzt habe ich Feierabend und ab jetzt geht es halt um mein Privatleben. Ab jetzt kümmere ich mich um meine Familie, um mich selbst, um meine Wünsche und für irgendwelche Anfragen, sei es Mail, sei es eine WhatsApp-Nachricht, reagiere ich nicht, ich schalte erstmal ab und erst wenn ich den nächsten Tag wieder mit der Arbeit starte, dann schaue ich mir meine E-Mails an, dann schaue ich mir die Nachrichten an oder halt gucke, wer hat versucht, mich telefonisch zu erreichen. Das ist ein Lernprozess, das ist eine Angelegenheit der Unternehmenskultur, weil wenn wir uns mit den Führungskräften unterhalten, dann sagen sie, nein, ich erwarte nicht von meinen Beschäftigten, dass sie dann sofort auf meine E-Mail reagieren. Aber auf der anderen Seite, weil das ja auch nicht kommunizierend geregelt wurde, gehen diese Beschäftigten davon aus, wenn sie abends um 8 Uhr von einer Führungskraft eine E-Mail bekommen, dass sie schnellstmöglich darauf reagieren sollten. Und das sollte auf der betrieblichen Ebene auf jeden Fall diskutiert und noch geklärt werden, dass die Erwartungshaltung von Führungskräften nicht so ist, aber auch, dass die Beschäftigten dann halt da geschult werden und einfach nicht auf diese Nachrichten reagieren. Es gibt Betriebe, die haben das Ganze versucht, technisch zu lösen. Das heißt, wenn ich Feierabend habe oder Urlaub habe, dann wird meine E-Mail-Konto erstmal deaktiviert. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit mehr, während dieser Zeit meine Mail zu lesen oder mein Handy wird dann halt umgeleitet auf Zentrale oder auf einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die dann halt mich während dieser Abwesenheit dann auch vertritt.
Gut, also du bist auch ein Fan des Feierabends, des Klassischen irgendwo.
Definitiv.
Ich weiß, dass zum Beispiel der Ralf Wintergers, das ist der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, gesagt hat, berufliches und privates verschmelzen immer mehr. Also Abschied von der Industriearbeit und auf ins neue digitale Zeitalter. Und der sagt zum Beispiel, dass das Ganze halt miteinander verschmilzt, wie schon gesagt, und dass man auch durchaus als Ingenieur, Ingenieurin auch mal abends nach Feierabend erreichbar sein muss. Aber da bist du jetzt anscheinend kein großer Fan von.
Wenn es auch so der Fall sein sollte, das sollte aber schon im Vorfeld definiert und geklärt werden. Für welche Angelegenheiten muss ich erreichbar sein? Und wie lange soll überhaupt diese Zeit dann auch gültig sein? Also zum Beispiel, wenn ich um 18 Uhr Feierabend habe, soll das jetzt bis 20, 21 Uhr so der Fall sein, dass ich dann zum Beispiel über Rufbereitschaft kontaktiert werden kann? Oder wird halt dort ein anderes Modell wie Bereitschaftsdienst dann auch eingeführt? Also das heißt, diese Slots, diese Zeiträume, die müssen definitiv organisatorisch dann auch geklärt sein. Ab wann, wie lange, unter welchen Voraussetzungen? Das ist A und O. Ansonsten verliert man auch die betrieblichen Gestaltungsmöglichkeiten und alle befinden sich in einer grauen Zone und keiner weiß dann halt, worüber diskutieren wir und wo liegt dann die Lösung.
Das Thema Fachkräftemangel ist momentan nicht das heißeste, aber trotzdem gibt es in bestimmten Branchen gibt es ja Fachkräftemangel. Unternehmen aus diesen Branchen, können die sich da entsprechend aufstellen und werben um Mitarbeitende auf diese Art und Weise, in denen die denen dann doch ein Work-Life-Balance, will ich sagen, versprechen, aber doch anbieten, das natürlich für die Arbeitgebermarke entscheidend sein kann?
Ja, mittlerweile ist dieses Thema auch bei großen Unternehmen angekommen. Die wissen ganz genau, dass das jetzt halt nicht so einfach ist, gut qualifizierte Menschen, aber auch Führungskräfte für sich zu gewinnen und aber auch langfristig an das Unternehmen zu binden. Vielleicht ein kleines Beispiel oder eine kleine Anekdote. Ich habe auch lange Jahre als Personalleiter gearbeitet. Und in der letzten Zeit meiner Tätigkeit als Personalleiter war es so, dass die Bewerberinnen und Bewerber das Gespräch mit mir geführt haben. Und als mich dann immer ein Betriebsleiter oder Betriebsleiterin begleitet hat, die waren total verwundert, weil die Beschäftigten erstmal die Frage gestellt haben, warum soll ich mich für sie entscheiden? Weil diese Frage war diesen Leuten, dieser Zielgruppe absolut unbekannt. Die haben immer erwartet, so jetzt sitzt der Bewerber oder die Bewerberin gegenüber und muss mich dann davon überzeugen, dass diese Person die richtige ist. Aber die Zeiten haben sich geändert. Es ist jetzt umgekehrt und wenn ich mich auch mit Personalleiterinnen und Personalleitern unterhalte, sie bestätigen diesen Trend. Jetzt ist das Unternehmen die aktive Seite und muss wirklich die Bewerberinnen und Bewerber oder die Kandidaten davon überzeugen, dass das Unternehmen der richtige Arbeitgeber ist.
Okay. Du hattest eben schon eigentlich eine Antwort darauf gegeben, auf die Frage, die ich mir hier notiert habe und ich für ganz elementar halte. Ich habe nach Gesprächen mit Ingenieuren festgestellt, dass oft die Beschäftigten, sprich in dem Falle Ingenieure, tricksen, um zeitliche Kontrollsysteme zu hintergehen quasi. Indem die zum Beispiel, angenommen, sie sind jetzt international unterwegs, mit Arbeitskolleginnen aus dem Ausland nachts nochmal oder spätabends nochmal Kontakt herstellen zu denen, um am nächsten Tag in der Besprechung vor Ort dann Bericht erstatten zu können, was sich in Übersee tut. Mhm. Du hast ja schon gesagt, da kann es Ausnahmefälle geben, aber das darf nicht Überhand nehmen.
Definitiv, das ist der Fall und deswegen empfehlen wir auch unseren Mitgliedsunternehmen oder auch an die Unternehmen, die wir auch beraten, dass man das durch gewisse entsprechende Unterweisungen oder auch Schulungen die Beschäftigten auch für dieses Thema sensibilisieren sollten. Weil im Arbeitsschutzgesetz steht ja auch eindeutig, dass die Fürsorgepflicht beim Arbeitgeber liegt. Das heißt, der Arbeitgeber ist verpflichtet, dort Maßnahmen einzuleiten durch Gefährdungsbeurteilungen, durch schriftliche Regelungen. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht möglich, dass der Arbeitgeber, vor allem wenn die Beschäftigten an unterschiedlichen Zeiten zu unterschiedlichen unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, dass die dann halt nicht die Beschäftigten rund um die Minute überwachen können und auch sollen. Das verbietet ja auch der Gesetzgeber. Das heißt, hier müssen wir auch die Beschäftigten auch sensibilisieren für Eigenverantwortung, dass wir den auch darauf hinweisen, es geht um eure Gesundheit, es geht um eure Leistungsfähigkeit und denkt bitte an die zusätzlichen Belastungsfaktoren, schätzt bitte diese realistisch ein, sodass dann auch diese orts- und zeitflexible Arbeit oder zeitflexible Arbeit dann auch bedarfs- und gesundheitsgerecht gestaltet werden können. Diese Mitwirkung oder diese Pflicht zur Mitwirkung ist auch durch das Arbeitsschutzgesetz dann auch vorgegeben.
Gut, aber der Arbeitgeber muss ja auch seinen Anteil leisten. Ne? Ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel recherchiert, da ging es unter anderem um Weiterbildung, auch Gesundheitsmanagement. Das sind natürlich die beiden Felder, auf denen Unternehmen momentan nicht gerade allzu spendabel sind. Das ist leider so.
Und das kann ich leider nicht bestätigen. Also unsere Mitgliedsverbände, sie legen sehr viel Wert auf das Gesundheitsmanagement. Sie entwickeln gemeinsam mit den Betriebsräten, mit den Beschäftigten dort Konzepte. Die holen dann auch externe Hilfe, sei es durch Berufsgenossenschaften oder durch Krankenkassen und sensibilisieren da Beschäftigten und bieten auch unterschiedliche Programme. Also wir hatten zum Beispiel im Mai unser Fachkollegium, das wir auch jährlich organisieren. Und darüber haben die Betriebe auch wirklich berichtet, welche Modelle die dann auch dort den Beschäftigten zur Verfügung stellen. Das ist branchenübergreifend eine riesengroße Herausforderung.
Wie seht ihr das denn, den Faktor Arbeitszeit kontrollieren? Die Stechuhr ist wahrscheinlich nicht die beste Lösung. Was ist mit Vertrauensarbeitszeit?
Ja, Vertrauensarbeitszeit empfehlen wir als ein Modell. Aber bevor man halt so ein Modell einführt, sollte man natürlich sich erstmal mit den betrieblichen Gegebenheiten mit den betrieblichen Schnittstellen auseinandersetzen und auch offen darüber diskutieren, für welche Beschäftigten, für welche Tätigkeiten kommt überhaupt das Vertrauensarbeitszeit in Frage? Und wenn es so der Fall sein sollte, unter welchen Bedingungen? Das heißt, das ist auch nicht so ein Freiraum, wo jeder dann selbst bestimmen kann, was dann getan werden soll oder wie lange, sondern auch das Modell Vertrauensarbeitszeit sollte dann auch halt konkrete Spielregeln haben. Wir können auch niemanden, auch keine, alle Beschäftigten zwingen, nach Vertrauensarbeitszeit zu arbeiten, weil wenn die Beschäftigten sagen, nee, will ich nicht, ich möchte gerne meine geregelten Arbeitszeiten haben, das muss man auch akzeptieren, man sollte das auch akzeptieren und wenn man halt Beschäftigten das Modell dann zur Verfügung stellt, sollte man aber im Vorfeld auf jeden Fall sich über Spielregeln Gedanken machen und auch die Spielregeln definieren und auch dafür sorgen, dass die Spielregeln dann auch halt, funktionieren und dass dann auch das Ganze überwacht wird.
Okay. Was hält das IFA bzw. was hältst du vor diesem Hintergrund von der Vier-Tage-Woche?
Ja, also die Vier-Tage-Woche ist ein Thema, wo wir dann auch schon mit unseren Studien festgelegt haben, dass unter Vier-Tage-Woche viele Arbeitszeitmodelle diskutiert werden. Und dass da über unterschiedliche Modelle zwar diskutiert werden, aber halt nicht konkret auf betrieblicher Ebene definiert wird, was sollen wir und was werden wir unter Vier-Tage-Woche verstehen. Vielleicht will ich das so konkretisieren. Also es geht erstmal grundsätzlich bei der Vier-Tage-Woche darum, dass man die wöchentliche Arbeitszeit nicht auf 5 Tage verteilt, wie klassisch, sondern auf 4 Tage. Und das kann auch in unterschiedlichen Konstellationen erfolgen. Das heißt, man kann die wöchentliche Arbeitszeit reduzieren, zum Beispiel ohne Entgeltausgleich. Man kann die Wochenarbeitszeit mit vollem Entgeltausgleich reduzieren. Oder man kann halt die bisherige Wochenarbeitszeit einfach auf 4 Tage verteilen. Das heißt, wenn ich 40-Stunden-Woche habe, dann arbeite ich nicht mehr 8 Stunden am Tag, 5 Tage, sondern ich arbeite 10 Stunden am Tag, mal 4 Tage, ich komme auf 40 Stunden und der Freitag oder der Montag wäre dann halt der Ausgleichstag. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Konstellationen. In der Metall- und Elektroindustrie haben wir eine wöchentliche Arbeitszeit von 35. Das heißt, hier würde dann 35 nicht durch 5 geteilt, sondern durch 4. Und bei einem Unternehmen, wo dann regulär wöchentlich 40 Stunden gearbeitet wird, dann wird die wöchentliche Arbeitszeit, das Arbeitszeitvolumen von 40 dann nicht durch 4 geteilt, nicht durch 5, sondern durch 4. Aber das kann auch unregelmäßig sein. Ne? Das heißt, wenn ich dann halt sage, okay, ich arbeite heute 10 Stunden, am nächsten Tag 8 Stunden, dann erhöhe ich wieder auf 10, dann 6 und irgendwann mal arbeite ich nur 4 Stunden. Das heißt, ich kann das Ganze gleichmäßig verteilen. Ich kann das Ganze aber auch ungleichmäßig verteilen. Deswegen, da gibt es unterschiedliche Konstellationen und man soll wirklich dann erstmal auf betrieblicher Ebene klären, über welche Konstellation reden wir und wie regeln wir dann das Ganze im zweiten Schritt. Ad hoc über 4-Tage-Woche zu diskutieren, wird nicht zum Erfolg oder zur Lösung eines Problems dafür.
Jetzt bitte ich dich, deine Glaskugel zur Hand zu nehmen und zwar mal in die Zukunft mit mir zu gucken. Der internationale Wettbewerb drückt ja auf die Leistungs- und Produktivitätstube. Ingenieurinnen und Ingenieure, mit denen ich mich unterhalten habe, vor kurzem noch, vor ein paar Tagen, die haben gewitzelt, nebenan im chinesischen Technikunternehmen werden beim Job-Einstieg Matratzen fürs Büro überreicht. Ist das die Zukunft oder werden wir in Zukunft vielleicht weniger tatsächlich arbeiten, weil das hat uns ja die Technik eigentlich versprochen?
Also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie das Ganze in China dann auch geregelt wird. So eine Glaskugel habe ich nicht. Schade. Das kann durchaus möglich sein, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unsere Ingenieurinnen und Ingenieure viel anspruchsvoller sind und sie werden sich mit einer Matratze nicht zufrieden geben. Also unsere Ingenieurinnen und Ingenieure haben höhere Ansprüche, das erleben wir auch. Einer Matratze im Büro, damit sie noch länger arbeiten können, reicht als Anreiz definitiv nicht aus. Das wissen auch die Arbeitgeber. Und wer glaubt, hochqualifizierte Fachkräfte und Führungskräfte würden mehr arbeiten, wenn man ihnen einen Schlafplatz ins Büro stellt, unterschätzt ihre Erwartungen an moderne Arbeitsbedingungen und das wird nicht langfristig funktionieren. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
Das ist beruhigend. Danke, lieber Ufuk, für deine Arbeitszeit, die du uns geschenkt hast.
Gern geschehen.